ARD.
Diese Leute verdienen mit ihren Unternehmen viel Geld. Wir verdienen kaum etwas und können nichts sparen. Die Reichen werden immer reicher, aber wir bleiben arm.
Das sagt eine Frau, die mit ihrer Familie im größten Slum Asiens wohnt. Der ist in Mumbai, also in Indien. Auf der einen Seite im Land hat man boomende Zentren wie Mumbai oder Delhi und auch eine wachsende Zahl an enorm reichen Familien. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es eben auch Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. Und das zeigt die großen Gegensätze im Land zwischen superreich und bitterarm. Welche Rolle spielen eigentlich die Superreichen? Darum geht es heute in unserem Weltspiegel-Podcast. Den gibt es auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Indien ist das Land voller Gegensätze. Auch wirtschaftlich ist Indien im Kommen, aber nicht alle profitieren davon, aber einige eben schon. Wie leben die Superreichen und wie sehen sie die Gegensätze im Land? Mein Kollege Andreas Franz ist Korrespondent in Neu-Delhi und er hat sich mal angeschaut, wie die Superreichen leben. Hallo Andreas.
Hallo Janina.
Bevor wir über die Superreichen sprechen, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen und beschreiben, was ist denn Mumbai für eine Stadt überhaupt?
Oh ja, Mumbai. Also wenn man dort ankommt, das ist schon, wenn man da reinfliegt, sieht man schon den Kontrast, den diese Stadt bietet. Die Slums, die armen Viertel reichen direkt bis an die Landebahn fast ran mit ihren blauen Dächern. Die sind so mit Plastikplanen überzogen gegen den Monsunregen. Und man sieht aber auch die großen Wolkenkratzer, also ein ziemlicher Kontrast, der sich da einem gleich bietet. Eigentlich eine tolle Lage, direkt am Arabischen Meer, also eine Stadt am Wasser, deutlich bessere Luft als hier in Delhi. Unheimlich viel Verkehr, das ist uns da aufgefallen und wir mussten immer sehr viel Zeit einplanen, um an die Drehorte zu kommen, weil da ist der nächste Stau gleich um die Ecke. Sehr dicht besiedelt, mehr als 21 Millionen Menschen leben dort, eben sehr, sehr viele auch in den Slums. Insgesamt muss ich sagen, war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil man kennt so von den Fotos eigentlich so die Südspitze, das koloniale Erbe, die tollen Gebäude. Die findet man aber im Großteil der Stadt gar nicht wieder, sondern da sind einfach große Wolkenkratzer, dazwischen sehr viel Abendviertel und ganz viel Straßen noch dazu, eine große Umgehungsstraße direkt am Meer. Ja, also eine ganz quirlige, aber eben auch eine unglaublich volle Stadt.
Bevor wir gleich weitersprechen, habe ich hier mal ein paar Fakten über Indien für euch. Mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen ist Indien die bevölkerungsreichste Nation der Welt und gleichzeitig aber auch sehr jung, denn das Durchschnittsalter liegt bei gerade mal 27 Jahren. Indien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft, in dem Land gibt es mehr als 300 Milliardäre und gleichzeitig leben aber Millionen Menschen in extremer Armut. In Indien gelten etwa 20% der Menschen als Analphabeten. Du hast verschiedene Superreiche getroffen, aber was heißt denn überhaupt superreich und wie wird man so reich, habe ich mich auch gefragt.
Ja, da gibt es, glaube ich, sehr viele verschiedene Wege dorthin. Was mir so aufgefallen ist, ist schon, dass viele von denen aus Familienunternehmen kommen oder ein Familienunternehmen auch haben. Also das hat sich unter Umständen schon über Generationen auch so fortgepflanzt, der Reichtum. Mumbai insgesamt hat Beijing als Hauptstadt der Milliardäre in Asien abgelöst. Ja, sehr unterschiedliche Unternehmen. Also einer von denen, die wir dort getroffen haben, der hat ein ganz traditionelles Kleiderunternehmen, Kleiderstoffe. Damit sind die reich geworden, die Familie. Aber der ist jetzt dabei, in Immobilien zu investieren. Das ist so ein neues Spielfeld, wo ganz viele Leute Geld reinstecken und wo sie auch sehr viel Geld machen.
Ich habe jetzt eher so ein bisschen rausgehört, du hast viele Männer getroffen, die superreich sind, aber es gab auch eine Frau, die superreich ist. Beschreib uns sie mal, was ist das für eine Art Mensch und was macht sie so?
Ja, das ist die Neeti Goyal. Die ist, glaube ich, auch mit dem, was sie selber macht, ist eine Restaurantunternehmerin auf dem Weg so nach oben, möchte auch expandieren, auch über Mumbai hinaus und sehr quirlig, sehr engagiert. Sie hat mir erzählt, dass sie sich in dem Geschäft, in der Gastronomie als Frau durchboxen musste. Also da gibt's nur ganz wenige, die da unterwegs sind. Witzigerweise haben wir in unserer Doku dann auch noch jemanden getroffen, nämlich die Tochter eines der der Milliardäre, die gerade dabei ist, ein japanisches Restaurant aufzumachen. Also auch eine Frau, eine junge Frau, 24 Jahre alt, die aber natürlich ganz andere Startbedingungen hat. Und bei der Niti ist es so, sie hat mir erzählt, ja, sie kommt auch aus, hat also auch einen ziemlich reichen familiären Hintergrund. Und ich glaube, mit ihren Restaurants, damit macht sie schon gutes Geld, aber da kommt nicht der ganze Reichtum her. Ihr Mann, der ist auch mit dabei und die Firma, die er betreibt, die stellen Arzneimittel her, also im Pharmabereich. Und das ist so ein Bereich, der in Indien auch ziemlich groß ist, so mit Generika, mit solchen Dingen. Hat auch Kontakte zu einer deutschen Firma in Dresden gehabt und so. Also die haben ihr Geld vor allem in dem Bereich gemacht und machen es immer noch.
Und Neti ist ja jetzt auch jemand, die sich engagiert für die Ärmeren im Land. Wie ist sie dazu gekommen und warum macht sie das?
Ja, also so wie sie erzählt, sie ist da ganz geradeaus und ich habe so den Eindruck, das ist so jemand, wenn sie irgendwo einen Notstand sieht, dann will sie was machen, möchte sich engagieren, möchte da reagieren.
Da waren Kinder, die aßen Schlamm. Ich ging zu ihnen und fragte sie, was sie da tun. Sie antworteten, sie hätten 2 Tage lang nichts zu essen gehabt. Es waren Kinder von Tagelöhnern, die sich täglich höchstens eine Mahlzeit leisten konnten. Wenn es keine Arbeit gab, gab es kein Essen. Da wurde mir klar, wir können doch Essen aus meinen Restaurantküchen verteilen. Wir begannen mit 1200 Essen, gingen dann hoch auf 50.000.
Also hat sie das
genau.
Ja, sag du.
Ja. Also dabei ganz bemerkenswert ist, dass das hat alles während der Pandemie stattgefunden. Also da haben sich so zwei Sachen, sind da ineinander gegriffen. Sie hatte mehrere Restaurants, Küchen, wollte ihre Mitarbeiter nicht entlassen und hatte aber im Grunde genommen keine Beschäftigung für sie, weil die Restaurants zu waren. Und dann ist ihr dieses Widerfahren mit den Kindern, hat sie mitbekommen, dass es da einen sehr großen Bedarf gibt und hatte eben die Idee, Mensch, dann nehme ich einfach meine Köche, meine Restaurant-Crew, lass die Essen zubereiten und verteile die in der Stadt, in den armen Vierteln. Und daraus hat sich dann etwas entwickelt, ein Projekt, was sie jetzt auch immer noch begleitet und immer noch unterstützt.
Wir nehmen euch jetzt mal mit in diese armen Küche, wo du auch warst, Andreas. Beschreib doch mal, was war das für ein Ort und wie war das da? Ich stelle mir es irgendwie ziemlich heiß vor.
Ja, das stimmt. Also heiß und feucht. Also heiß, weil es eine Küche ist, aber einfach, weil die Temperaturen in Mumbai einfach auch ziemlich hoch sind und dann eben mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Und wenn man dann da reingeht, das sind alles so große Gaskocher mit ganz großen Töpfen, wo die Frauen arbeiten. Das sind nur Frauen, nur aus dem Armenviertel dort. Das ist ja auch ganz wichtig, dass sie da Leute in Arbeit bringt, dass sie vor allem Frauen auch in Arbeit bringt. Da hat sie ganz mehrere Projekte, die sie da unterstützt. Und kommen dann doch so die Schweißperlen auf die Stirn und vor allem natürlich den Frauen, die da ganz dicht an den Kochern sitzen und an den Gaskochern und da das Essen zubereiten. Also kein besonders großer Raum, große, riesige Töpfe, da brodelt es. Und wir haben dann auch zusammen was von dem Essen probiert. Der Niti ist es wichtig, dass das sehr nahrhaft ist. Und das wird alles an Kinder verteilt, für die das oft dann die einzige Mahlzeit am Tag ist.
Und wie reagiert denn Niti, dass sie jetzt irgendwie weiß, sie ist eine der Superreichen, aber direkt daneben vielleicht leben auch Kinder in Armut. Wie kriegt sie diese Gegensätze, die dieses Land ja auch hat, in sich selbst so zusammen?
Ich glaube, dass bei ihr so ist, dass sie sich einfach sagt, und das war bei mehreren dieser Milliardäre auch, man muss was Gutes tun in ganz verschiedenen Projekten. Manche Projekte dann vielleicht auch, die auch dazu dienen, auch den eigenen Ruhm zu mehren, wie ein Tempelprojekt zum Beispiel bei einem der ganz, ganz Reichen, dem Gautam Singhania. Und bei ihr, die Frage stellt sich ihr, glaube ich, gar nicht so, sondern sie sagt, ich will helfen, ich mache was, ich tue was und damit leiste ich meinen Anteil an dem und gebe auch etwas zurück von meinem Reichtum, von dem, was ich mir erarbeitet habe oder was mir vielleicht auch die Familie mitgegeben hat. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen anders als in Deutschland, war zumindest mein Eindruck. Man geht mit dem Reichtum selbstverständlicher um und gerade bei ihr, sie hat da keine PR-Leute, die ihr irgendwas empfehlen, das macht sie alles selbst und dann fährt sie eben auch in ihrem Luxusauto direkt vor die Armenküche, steigt mit Täschchen aus, Sonnenbrille und man denkt irgendwie, huch, also
was ist jetzt los?
Das ist jetzt ein Was ist jetzt los? Ja, ich war da auch erstmal etwas baff und dann haben wir gesagt, ach komm, können wir noch ein Foto machen? Dann stellt sie sich vor ihr Auto, im Hintergrund die Armenküche und so. Aber das sind so Dinge, da hat sie nicht das Gefühl jetzt, das ist irgendwie komisch, merkwürdig oder vielleicht auch ein bisschen protzig, sondern nee, sie geht dann da auch rein, unterhält sich mit den Leuten ganz selbstverständlich. Wir haben uns dann da auf den Fußboden gesetzt zu den Frauen, die da gearbeitet haben. Da hat sie diese Geschichte auch erzählt mit den Kindern und dem Schlamm. Und danach sind wir noch in die Schule gefahren, zu einer Schule, die ihr besonders am Herzen liegt. Und da wurde dann das Essen an die Kinder verteilt. Also einerseits den Reichtum auf der einen Seite, natürlichen Umgang damit, irgendwie einen selbstverständlichen, aber auch keine Kontaktprobleme mit den Armen.
Und dass man diesen Reichtum zeigt und irgendwie die anderen auch ein bisschen dran teilhaben lässt, hast du ja auch erfahren. Denn du hast einen Superreichen auch getroffen und der hat dich mitgenommen auf seine Rennstrecke.
Ja.
Wie war das denn?
Ja, das war auch ein besonderes Abenteuer. Also der Gautam Singhania, das ist der Chef und der Besitzer von Raymonds, einer Kette mit ganz, ganz vielen Läden hier in Indien. Wie gesagt, im Kleidungsgeschäft groß geworden, aber jetzt inzwischen auch in Richtung Immobilien expandiert. Und der wollte eigentlich Formel-1-Rennfahrer werden. Und das hat dann anscheinend die Familie verhindert und gesagt, komm, du musst hier in unser Familienunternehmen einsteigen. Das ist sein großer Traum und deswegen alles, was mit Autos zu tun hat, das ist so sein Ding. Und ich durfte dann da mitfahren, also einmal richtig intensiver Schleudergang. Und ja, das war schon, also da wird man hin und her geschleudert. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass er jetzt für mich nochmal richtig, also richtig zeigen will. So gib Gummi, wie man so schön sagt.
Ja, okay.
Und das hat er dann auch intensiv getan.
Ja. Aber gut. Du hast es überlebt, das ist ja auch die Hauptsache, dass du heil wieder da rausgekommen bist. Und er plant ja da auch eigentlich so eine Umsiedlung von ärmeren Menschen. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen erzählen, weil er ist ja auch im Immobiliengeschäft und braucht natürlich Platz.
Genau, das ist ein, also dort, wo die jetzt ihre Immobilien hinbauen, 5000 Wohnungen, 61 Stockwerke hoch, die Häuser dort, das wird alles neu gemacht und in einem dieser Neubauten, da sind wir dann hochgefahren, hat er mir gezeigt.
All das da unten kommt weg, viele Slums sind schon abgerissen. All das kommt weg und wir bauen alles neu. Die Neubauten sind alle von uns.
Und ja, und das war so mit so einer lässigen Handbewegung. Das kommt dann halt weg und ich habe gefragt, ja, was passiert mit den Menschen? Ja, die werden dann umgesiedelt. Aber was das dann genau heißt, das wollte er mir nicht sagen und ist dann auch schon zum nächsten Programmpunkt geeilt. Also immer unter Strom, der gute Mann, sagt auch 18 Stunden am Tag für ihn zu arbeiten, kein Problem. Also der ist eher so ein Workaholic. Und da macht er irgendwie noch 3,5 Stunden Fitnessstudio zwischendrin und so. Also ja, das hat alles zur Folge, das ist so am Stadtrand, hinterm Stadtrand von Mumbai, das alte Firmengelände, wo sie jetzt erstmal angefangen haben, dann wollen sie aber auch in andere Projekte investieren. Und das hat zur Folge, dass dort immer mehr die Leute verdrängt werden.
Und hast du denn bei ihm irgendwie so ein Verantwortungsgefühl vielleicht auch kennengelernt? Weil klar, er gehört ja zu den Superreichen, jetzt will er sogar noch ärmere Menschen irgendwie umsiedeln oder man weiß nicht, was mit denen passiert, wenn der Wohnraum noch weggenommen wird. Also merkt man da irgendwie, dass er darüber nachdenkt oder ist das einfach weitermachen, Rennstrecke, Fitnessstudio?
Ja, immer weiter, immer höher. Das ist, glaube ich, schon so die Devise, was für den Aktienkurs tun, ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das ist so sein Hauptziel und er hat schon ein Projekt, was wir nicht drehen konnten. Da wollte er uns eigentlich mit einem Helikopter hinfliegen, weil er damit auch immer unterwegs ist. Und das ist ein Tempelprojekt. Also er will einen Riesentempel, den es schon im Süden von Indien gibt, den will er in Mumbai bauen, damit die Pilger nicht so weit fahren müssen. Also tausende von Kilometern. Und das ist so das Projekt, wo er so seine Wohltätigkeit zum Ausdruck bringt. Er hat mir dann aber auch erzählt, ja, das ist halt etwas, das bleibt für die Ewigkeit. Und da wird man sich noch sehr, sehr lange auch an mich erinnern. Also es ist auch nicht ganz uneigennützig, was er da macht. Und ja, ich glaube, er ist so derjenige, der da wirklich knallhart kapitalistisch auch vorgeht, guckt, wo die größte Rendite zu finden ist und gibt dann schon seinen Teil, aber eben in bestimmte Projekte. Und das, was da mit den Menschen direkt dort passiert, hatte ich den Eindruck, dass ihn das jetzt nicht so sehr bewegt.
Und in Mumbai gibt es ja auch den größten Slum Asiens und den hast du ja auch besucht, weil das natürlich ja auch zu diesem Land dazugehört. Wie sah das denn da aus?
Ja, das ist eine Kleinstadt im Grunde genommen, auch ein bisschen anders, als ich das erwartet habe. Also sehr, sehr viele kleine Läden, ganz viele Handwerker, manchmal nur in so einem wirklich ganz kleinen Butze von vielleicht 1,5 Meter Breite. Ein Labyrinth. Wir haben dort oder ich habe dann dort die Familie von einem jungen Breakdancer, über den wir auch dann in der Doku ausführlicher berichten, Beam. Die wollte ich gerne zu Hause besuchen und musste mich dadurch dieses Labyrinth durcharbeiten. Das ist da dann noch heißer und noch feuchter, als es ohnehin schon ist. Das ist so ein richtiges Wirrwarr. Die Gassen werden immer enger. Dort, wo die Familie von Beam wohnt, das ist vielleicht einen Meter breit, diese Gasse, wo man dann reingeht. Und da führt so eine Eisenleiter in die Wohnung hoch. Und da gibt es so eine Abflussrinne, wo dann munter die Ratten auch längs laufen. Also die hat man dann so fast um die Füße rum. Also zum Glück in dieser Rinne noch drin. Aber da laufen die Kinder barfuß auch. Also das sind schon sehr problematische Verhältnisse. Was mich dann aber wirklich überrascht hat, als ich mit der Familie gesprochen habe, mit dem Vater und mit der Mutter, die wollen dort nicht weg. Das
Warum?
Hatte ich eigentlich erwartet.
Warum?
Weil sie, ich glaube, sie haben sich da sehr gut eingerichtet. Also die leben auf vielleicht 18 Quadratmetern. Das ist wirklich so ein Raum im Prinzip, ein bisschen unterteilt noch zur Küche hin mit 5 Leuten. Aber die Mutter sagte mir, ja, also wir eigentlich gefällt es uns hier, weil wir alles auch in der Nähe haben. Also wir haben den Gemüseladen um die Ecke, es ist alles nicht weit entfernt. Sonst sind die Entfernungen ja sehr groß in Mumbai. Und auch die Arbeit ist nicht so weit weg und die Schule ist auch um die Ecke. Also wir fürchten uns davor, das ist so ein Projekt, was dort kommen soll. Großinvestoren haben großes Interesse an diesem Land, an diesem Bauland und möchten am liebsten dort auch das entwickeln, wie es so schön heißt, also auch Wolkenkratzer dorthin bauen. Und es sollen dann auch Sozialwohnungen kommen, aber ich glaube, das ist nicht möglich für die ganzen Menschen, die in diesem Slum wohnen, wirklich auch noch Wohnungen zu bauen. Also das heißt, es würde dann dazu führen, dass sie dort von dort weg müssen.
Ja, danke schön, Andreas, für deine ganzen Eindrücke und dass du uns nochmal probiert hast, näher zu bringen, wie groß die Gegensätze eben auch in Indien sind. Danke dir.
Ja, sehr gern.
Die Dokumentation Die neuen Maharajas findet ihr ab 1. Dezember in der ARD-Mediathek. Indien sieht sich selbst als am schnellsten wachsende Demokratie und auch die Wirtschaft wächst um 6-7%. Und auch die Handelsbeziehungen zu Deutschland werden immer wichtiger. Warum eigentlich? Darüber spreche ich mit Christian Wagner. Er ist Politikwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Hallo Frau Werner.
Also bevor wir gleich über die Handelsbeziehungen zu Deutschland sprechen, Premierminister Narendra Modi regiert ja seit 2014. Was macht ihn denn aus?
Nun, Modi steht natürlich stellvertretend dafür, dass Indien künftig eine Hindu-Nation sein soll, also in der es Vorrechte vor allem für die 80% der Hindus gibt. Er hat in den letzten Jahren eher bedingt durch die absolute Mehrheit im Parlament auch eher autokratisch regiert. Er konnte eben durch die Dominanz seiner Partei im Parlament viele Gesetze einfach durchwinken. Vertreter der Opposition wurden mit Gerichtsverfahren überzogen. Wir haben einen Streit über die Kontrolle der Justiz und es gab auch immer wieder Versuche, die Kompetenzen der Bundesstaaten zu untergraben. Also in dem Sinne steht Modi eigentlich auch für eine autokratische Entwicklung der indischen Demokratie in den letzten 10 Jahren.
Um Indien noch ein bisschen besser zu verstehen, hier nochmal ein paar Infos für euch. Rund 80% der Bevölkerung sind Hindus. Die zweitgrößte religiöse Gruppe sind Muslime mit rund 13% und rund 2% sind Christen und Sikhs. Die Regierung hat ja auch schon ein diskriminierendes Gesetz gegenüber religiösen Minderheiten, vor allem gegenüber Muslimen, beschlossen. Also zum Beispiel können die ja auch nicht mehr eingebürgert werden. Was plant Modi da genau? Also was hat er Größeres vielleicht auch vor?
Beim Hindu-Nationalismus redet es sich vor allem darum, dass eben die religiösen Minderheiten, vor allem Muslime, teilweise auch Christen, diskriminiert werden. Wir haben eben eine Reihe von Maßnahmen in den letzten Jahren hier gesehen. So gab es zum Beispiel einen Streit über den Tempel in Ayodhya, der anstelle einer Moschee gerade jetzt im Januar diesen Jahres dann neu eröffnet wurde. Es gibt aber auch in vielen Bundesstaaten solche Auseinandersetzungen über den Bau von Tempeln und Moscheen. Zum Zweiten gibt es in vielen Bundesstaaten auch ein Verbot religiöser Konversion. Auf lokaler Ebene versuchen Hindu-Gruppen auch immer wieder einen sogenannten Love-Dschihad gegen Muslime. Also es dreht sich darum, dass hier Gerüchte geschürt werden, dass muslimische Männer eben hinduistische Frauen zur Heirat verführen würden und dass das mittel- bis langfristig eben die Hindus schwächen würde. Wir haben gesehen, dass der Bundesstaat Jammu und Kaschmir, der einzige Bundesstaat mit einer muslimischen Mehrheit, aufgelöst wurde. Und es gibt dann in vielen Bundesstaaten eben auch ein Verbot der Kuhschlachtung, was sich indirekt gegen Muslime richtet, die eben in vielen Regionen den traditionellen Schlachterberuf ausüben. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, mit denen eben das Gewicht oder die Bedeutung der Muslime eingeschränkt werden soll, obwohl Muslime eben im indischen Kontext eigentlich eher zu den ärmeren Bevölkerungsgruppen zählen.
Jetzt habe ich mit meinem Kollegen gerade schon gesprochen und er hat uns viel über die Welt der Superreichen erzählt, die auch zahlreich in dem Land vertreten sind. Welche Rolle spielen denn die Superreichen vielleicht auch in dem System von Modi? Haben die da Einfluss?
Na, es gibt vor allem eine Reihe, 5, 6 große Familienkonglomerate, die Ambanis, die Adanis, die Tatas, die Birlas und andere, die eben große Wirtschaftskonglomerate errichtet haben, zum Beispiel im Bereich der Telekommunikation oder der Infrastruktur. Hier werden de facto natürlich Monopole geschaffen und diese Familienkonglomerate haben auch sehr enge Beziehungen zur Regierungspartei, auch zu Modi. Gerade der Aufstieg der Adani-Familie ist, die aus dem gleichen Bundesstaat Modi kommt, aus Gujarat, hat es in den letzten Jahren deutlich gezeigt. Adani wurde eben in den letzten Jahren zu einem der reichsten Männer Asiens. Diese Familienkonglomerate sollen künftig auch außenpolitisch eingesetzt werden. Das heißt, die indische Regierung unterstützt natürlich dann auch die Aktivitäten dieser Familienkonglomerate außerhalb des Landes, um damit sich natürlich auch außenpolitischen Einfluss zu verschaffen.
Okay, also sind sie schon wichtig für ihn. Und Indien sieht sich ja auch selbst oft als am schnellsten wachsende Demokratie. Inwieweit trifft das denn auch zu? Sie haben ja gerade auch schon ein bisschen das Thema Pressefreiheit angesprochen.
Ja, das ist sicherlich natürlich ein großer Streit. Modi sieht ja Indien selber als Mutter der Demokratie, wohingegen wir in den letzten Jahren eigentlich leider eher einen Abbau von demokratischen Indikatoren beobachten konnten. Meinungs- und Pressefreiheit wäre eben ein wichtiger. Das heißt, das hat auch zu einer Abwertung der indischen Demokratie in internationalen Demokratieindizes geführt. Dahinter steht natürlich immer der Streit, was ist jetzt die richtige Bewertung der Demokratie? Eben eine, die jetzt von westlichen Forschungseinrichtungen geprägt wird oder eine, die eben von der indischen Tradition stark beeinflusst wird. Also deshalb bleibt es hier, glaube ich, ein Streit. Aber jetzt nach unseren Maßstäben oder dann auch nach den internationalen Maßstäben haben wir leider schon eben eher einen Abbau der Demokratie zu verzeichnen, der auch in Indien natürlich von der Opposition thematisiert wird.
Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und auch Arbeitsminister Hubertus Heil sind ja auch nach Indien gereist. Warum ist Indien vielleicht auch für Deutschland so ein wichtiger Partner? Es ist natürlich auch ein sehr junges Land und in Deutschland gibt es Fachkräftemangel. Wie hängt das zusammen?
Ja, wir haben generell sehr gute Beziehungen eigentlich zwischen Indien und Deutschland. Wir hatten ja gerade vor wenigen Wochen, hat die Regierung nochmal ein neues Dokument veröffentlicht, den Fokus auf Indien, der natürlich zeigt, dass Indien in den nächsten Jahren ein Schlüsselpartner der deutschen Außenpolitik im Indopazifik sein wird. Das Ganze hängt natürlich dann auch an der China-Politik. Das heißt, in dem Maße, wie eben die deutsche Politik, die deutsche Wirtschaft versucht, ihre Beziehungen nach Asien zu diversifizieren, also weniger den Ausbau der Beziehungen mit China anstrebt, als eben mit anderen Staaten. Indien wird hier sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Im Fokus stehen natürlich die wirtschaftlichen Beziehungen, aber auch im Bereich Wissenschaft und Technologie, aber eben auch seit Ende letzten Jahres Migration und Mobilität. Es gibt ein neues Abkommen zu Fragen der Migration und der Mobilität. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren, ist schon die Idee, mehr indische Fachkräfte zu rekrutieren. Wir sehen das ja bereits, dass wir mittlerweile ca. 50.000 indische Studierende haben. Und ich denke, wenn das Fachkräfteabkommen einmal umgesetzt ist, dann werden wir auch deutlich mehr an indischen Fachkräften in Deutschland sehen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, Deutschland hat eine wichtige Beziehung zu Indien. Wird denn Indien vielleicht dann auch manchmal zu positiv hier gesehen, wenn man jetzt auch sieht, dass Premierminister Modi stark gegen religiöse Minderheiten vorgeht? Gibt es da Kritik auch aus Deutschland zum Beispiel?
Ja, es gibt natürlich Kritik und das Bild Indiens wandelt sich, glaube ich. Wir haben Indien ja lange Zeit immer nur als armes Entwicklungsland wahrgenommen. Jetzt sehen wir eben ein Land, was eben ein Wirtschaftswachstum von 6-7% aufweist, mittlerweile höhere Zuwachsraten hat eben als China. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Indien ist natürlich weiterhin einer der größten Empfänger von bundesdeutscher Entwicklungszusammenarbeit. Also das Bild ändert sich. Auch die negativen Entwicklungen der indischen Demokratie werden in der deutschen Politik natürlich wahrgenommen. Das wird in den bilateralen Runden auch angesprochen. Es gibt ja eine Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in Indien versuchen, Entwicklungshilfe zu machen, die natürlich unter den Restriktionen in Indien besonders leiden. Das sind aber Themen, die durchaus präsent sind, die sich auch in dem neuen Dokument wiederfinden und die dann auch in den bilateralen Runden entsprechend thematisiert werden.
Also würden Sie auch sagen, damit gibt es einen verantwortungsbewussten Umgang, dass man da jetzt auch weiß, dass es nicht eine ganz lupenreine Demokratie ist?
Ja, ich denke, dieses Bewusstsein ist sicherlich da. Wie gesagt, das ist ja ein Problem, was wir eben mit sehr vielen Ländern haben, mit denen wir eben gute wirtschaftliche Beziehungen haben oder die auch weiter ausbauen wollen. Aber wo wir natürlich schon sehen, dass es hier doch ein sehr anderes Verständnis von Demokratie gibt. Indien zählt da sicherlich auch hinzu. Deshalb bleibt Indien natürlich für uns ein wichtiger, ein unabdingbarer, aber natürlich zugleich auch ein schwieriger Partner im Indopazifik.
Und das Land ist ja auch Teil der BRICS-Staaten, die ein Gegengewicht zu den großen Industrieländern darstellen wollen. Welche Rolle spielt denn da auch Indien innerhalb dieser BRICS-Staaten?
Ja, Indien hat sich ja traditionell eigentlich immer als Vertreter der Entwicklungsländer beziehungsweise des globalen Südens verstanden. Und BRICS war ja zu Beginn, war ja immer die Idee, ein Gegengewicht zu den westlichen Industrienationen herzustellen, gerade in internationalen Verhandlungsrunden. Auch das ist eigentlich immer eine Linie der indischen Außenpolitik gewesen. Und BRICS entstanden ja auch in den späten 2000er Jahren, in der Zeit, als die Beziehungen zwischen Indien und China noch sehr gut waren. Mittlerweile sind die indisch-chinesischen Beziehungen, haben sich deutlich abgekühlt, auch wenn wir jetzt neulich wieder eine Annäherung gesehen haben. Aber wir sehen eben, oder es wird in Indien eben auch thematisiert, dass BRICS eben zunehmend von China dominiert wird. Und das lehnt man natürlich von indischer Seite ab. Man sieht von indischer Seite auch nicht, oder man will auch nicht, dass sich BRICS zu einer anti-westlichen Einrichtung entwickelt, weil Indien will kein anti-westliches internationales System, sondern will eben eine größere Mitsprache. Das heißt, das bleibt sicherlich ein Problem für die BRICS-Staaten, dass der größte bilaterale Konflikt eben zwischen den beiden großen Ländern China und Indien stattfindet und dass das natürlich sicherlich ja den Fortschritt der Gruppe trotz der Erweiterung vermutlich in den nächsten Jahren immer wieder blockieren wird.
Vielen Dank, Herr Wagner, dass Sie uns nochmal eingeordnet haben, welche Rolle Indien auch für Deutschland spielt. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Werner.
Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Wenn ihr jetzt noch mehr über Indien erfahren wollt, dann solltet ihr die letzte Folge vom Podcast Lost Sheroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, unbedingt hören. Denn in diesem Podcast stellt euch Milena Straube immer eine Frau vor, die Großes geleistet hat, die eine Vorkämpferin war, eine Pionierin, Role Model war. Doch in den Geschichtsbüchern taucht sie kaum auf. Wir verlinken euch den Podcast in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr auch mal ein Thema für uns habt, was wir unbedingt mal machen sollten, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Feedback. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Da könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Oder ihr schreibt eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagmittag, der 28. Oktober.